Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Dynamisch wie eh und je starten wir, ja, weil ich sage die neue Woche, aber es ist schon Mittwoch und eigentlich ist schon fast Montagabend eine Ferien. Also von dem her geht es extrem im Ende entgegen. Dino Kessler, Emanuel Gysi, Pro und Konter und diverse Themen. Sag schnell, was schwätzen wir heute?
Ja, natürlich das 3-3 gegen Deutschland. Wir haben extra gewartet, nicht am Dienstag aufgenommen, sondern wir nehmen heute auf, am Mittwoch nach dem Spiel, dass wir mal wissen, von was wir reden. Ist auch mal etwas anderes. Dann reden wir von ein paar Geissen. Wir haben Skistart, scheinbar.
Ja, auf dem Gletscher in Sölden.
Skistart haben wir. Und der FC Basel und dann noch einen schönen Endspurt.
Das wird toll.
Gut.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Also 3-3.
Ja, Nations League, die Schweizer Fußball-Nazi.
Gegen Deutschland. In Deutschland.
In Köln. Ein 3-3. Ja, und jetzt, wie war es gewesen? Schwierig. Man hat 2-0 geführt, man hat 3-2 geführt. Am Schluss hat man 3-3 gespielt, hat den grossen Favorit am Rand von der Niederlage gebracht. Das darf man, glaube ich, sagen. Gleichzeitig hat man jetzt 5. Spiel nacheinander nicht gewonnen. Und ich frage dich, was nehmen wir jetzt mit aus all dem?
Ja, in erster Linie mal, dass es ein unterhaltsames Spiel war, wo wirklich Spass gemacht hat, zum Zuschauen. Dass man nicht gewonnen hat, ja, stört mich jetzt ehrlich gesagt weniger.
Wieso?
Es war immerhin Deutschland, obwohl die Deutschen im Moment recht angeschlagen sind. Wenn man sieht, was in der Verteidigung so alles nicht gelaufen ist. Und das war ein ganzer Haufen, muss man sagen. So ist man sich die Deutschen gar nicht gewohnt. Dass sie so schwach spielend
ja, sehr das hat man zuschauen müssen.
Das gleichzeitig musst du das zuerst auch mal das auf den Rasen bringen, was die Schweizer gezeigt haben. Also ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das eine gute Leistung war.
Okay, ich bin nicht so überzeugt davon. Man hat gegen die Deutschen 3 Goal geschossen, das ist logischerweise gut. Man hat auch gesehen, dass der Sherdan Shaqiri zum Beispiel als Belebenselement eminent wichtig ist für die Mannschaft. Das irgendwie, okay, da findet man einen Weg, den einzubauen mit dem Herrn Freuler, der ihm den Rücken freigehalten hat. Das hat irgendwie funktioniert, tipptopp. Aber wenn gegen die Deutschen 3 Goal schießt, dann musst du den Match irgendwie gewinnen. Also, wenn du den Anspruch hast, an der Weltspitze mindestens erweiterter Form mitzuheben, dann ein 2-0 aus der Hand geben, okay. Ich habe schon gedacht, gut, jetzt ist es vorbei, jetzt gibt es irgendwie ein 2-4, weil Schock und überhaupt. Dann gehst du noch einmal in Führung, einmal ein bisschen kurios, und lässt den Butter wieder vom Brot nehmen. Das ist dann im Endeffekt zu wenig abgeklärt. Ganz einfach. Da fehlt mir am Schluss ein bisschen der Killerinstinkt. Wenn man auch sieht, wie die Deutschen die Goal verschießen. Also die Deutschen haben in der Defensive ihre Löcher gehabt. Ja. Wir aber auch. Also, ja, aber das Werner-Goal zum Beispiel, wo man wunderbar begleitet,
bis er nachher in die entfernte Ecke hält. Der Redefluss muss jetzt schnell stoppen. Also, der deutsche Angriff mit dem Schweizer Angriff zu vergleichen, ist ein bisschen hanebüchen. Also dort haben wir Leute wie der Werner, der Havertz.
Aber auch die darf man berühren.
Berühren schon, wenn man sie verwünscht.
Man hat sie schon. Man ist einfach nicht angegangen in diesen Zweikämpfen.
Aber ich muss sagen, so wie der Werner sich durchsetzt dort und der Schuss, der unerwartete Schuss, gut, hat ein bisschen Glück gehabt zwischen den beiden vom Verteidiger durch in weiten Ecken. Aber das sind genau die Überraschungen, die diese Weltklasse-Leute überbringen. Ja. Diese Leute haben wir nicht, da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Also wir haben gute Stürmer, aber nicht die Klasse haben wir einfach nicht.
Mit dem Shaqiri haben wir jemanden, der überraschende Sachen kann machen kann, zum Beispiel tatsächlich.
Ja, gut,
das ja auch ein, zwei Mal
Shaqiri
gemacht.
Muss man sagen, wenn einer so wenig spielt, dann für das hat er überzeugt.
Also ich bin zufrieden
mit dem, was er zeigt. Ich bin zufrieden. Ich glaube, die Offensive. Aber man kann von ihm nicht erwarten, dass er eine Leistung bringt, wie der Timo Werner, der bei Chelsea regelmäßig spielt.
Geschenkt.
Oder Kai Havertz, der bei Chelsea spielt. Das sind Leute, die regelmäßig eingesetzt werden und wo die Erfahrung haben und der Rhythmus. Oder? Wenn du nie spielst, plötzlich, für das hat der Shaqiri gut gespielt. Aber der deutsche Angriff kannst du nicht mit dem Schweizer Angriff vergleichen. In der Regel ist die deutsche Verteidigung viel stabiler, viel erwachsener, wie der Kai Havertz glaub, gesagt hat. Müssen wir spielen hinten drin.
Das ist noch lustig für einen 21-Jährigen.
Genau, und dann ist noch der Jogi Löw gekommen, am Schluss, der Joachim, und hat gesagt, Halbfinale. Das ist das Minimalziel bei der nächsten EM.
Gut. Das ist mal eine Ansage.
Das hat mich recht überrascht. Also im deutschen Spiel sieht man eigentlich schon, dass da etwas nicht mehr stimmt in der Chemie zwischen dem Löw und seiner Mannschaft. Ich glaube, da sind sich nicht alle einig, was genau gespielt werden soll. Er hat seine Taktik auch verändert aufgrund vom Spiel, was vor gegen Türkei, glaube ich, hatten.
Also am Wochenende haben sie gegen die Ukraine gespielt.
Die Ukraine haben sie gespielt.
Und am Mittwoch meinte ich vorher gegen die Türkei. Genau. Ja. Also man hat
irgendwo dort auf jeden Fall mit einer Dreierkette, nachher einer Viererkette, dann hat es geheißen, wir brauchen mehr Leute im Mittelfeld. Das hat er nachher gemacht. Da sind sie offensiv stärker geworden. Ich glaube, das rächt sich immer noch, was nach der WM gelaufen ist mit den Deutschen. Das ist noch nicht alles aufgearbeitet und darum auch noch nicht ganz aus dem Blickfeld von allen, glaube ich.
Aber das ist doch das beste Argument. Wenn willst du die Deutschen schlagen, wenn nicht in so einem Match? Und jetzt haben wir es zweimal gehabt. Ich glaube, das macht es noch mal ein bisschen bitterer. Also man hat es im Heimspiel hat man bis am Schluss können gewinnen. Man hat am Schluss ein 1-1 rausgeschaut und man hat vor das Mikrofon können stehen und sagen, diesen Match hätte man können gewinnen. Schade eigentlich, aber wir sind zufrieden. Punkt gegen Deutschland ist gut. Und jetzt liegt man sogar vorne zweimal und bringt den Sack nicht zu. Und also ich muss schon sagen, deutschen Angriff, Qualität hin oder her. Aber ja, so Qualität kannst du dann halt einfach noch besser ausspielen als deutsche Stürmer, wenn du den nötigen Platz, den nötigen Raum bekommst dazu. Und den haben sie jetzt in dem Match gestern, wenn wir am Mittwoch aufnehmen, Dienstagabend, einfach immer und immer wieder vorgefunden, wenn sie gekommen sind. Was mich aber interessant dünkt hat tatsächlich, ist, wie die Deutschen die Schweiz stark geredet haben. Das ist dann immer interessant. Schaltet dann gerne mal zu der ARD über oder wo auch immer.
Mhm.
Und nach dem Spiel...
Über? Ich schalte dort ein und schaue dort fertig.
Zum Beispiel.
Das ist ein Schreck.
Hin und her.
Fachleute, die dort...
Hin und her. Aber dort hat... ich schon. Ich bin ja ein Mann, der sich sämtliche Blickwinkel... dann gerne vornimmt in so einem Fall. Aber dort ist, also ist auffällig gewesen, dass immer und immer wieder betont worden ist, dass die Schweiz der stärkste von diesen drei Gegnern war, also die Türkei, Ukraine und jetzt eben die Schweiz, die Deutschen dagegen gespielt haben innerhalb der letzten 7 Tage. Und dass es eine vernünftige Leistung gewesen, also da hat man dann schon, muss man sagen, die Ansprüche an eine deutsche Nationalmannschaft waren schon einmal anders gewesen.
Ja gut, und, aber das sind zum Teil Durchhalteparolen, muss man sagen.
Ja, aber der Bastian und Schweinsteiger hat nichts zu verlieren. Wenn er als Experte dort ist, dann muss keine Durchhalteparole
ausgeben. Der hat wahrscheinlich auch den Durchblick im Gegensatz zu uns zwei.
Das ist wahrscheinlich
der kann etwas, das, was man kann sagen. Kann das beurteilen, aber vielleicht gehört da auch ein bisschen, was sagt man dem?
Ich weiss es nicht. Kommt darauf an, was
willst du sagen? Ein bisschen guter Wille für die Mannschaft gehört dort dazu, dass man sie nicht will verstampfen die ganze Zeit. Er hat ja seine Kritik eigentlich dezidiert, aber sehr zurückhaltend geäussert. Nicht so, wie es andere machen mit dem Dampfhammer, sondern Kritik dort angebracht, wo sie angebracht ist. Und so hat er relativ nüchtern analysiert. Der Kimmich hat auch gesagt, dass er mit Abstand der beste Gegner war aus dieser Gruppe. Das erstaunt mich ein bisschen, dass die Deutschen das sagen. Das war wahrscheinlich auch die Wahrnehmung gerade nach dem 3-3, wo sie selber nicht, eben, vor allem in der Defensive, nicht optimal auftreten sind. Wenn das so wäre, dann müsste ja die Schweiz eigentlich leicht Spiel haben gegen die Ukraine zum Beispiel.
Haben wir nicht gehabt, aber im ersten Match.
Haben wir nicht gehabt.
Das
ist ein bisschen meine Theorie vielleicht, dass die Mannschaft dann gut ist, wenn sie nicht unbedingt muss gewinnen muss. Gegen Gegner, die einigermaßen auf Augenhöhe sein sollten, wie die Ukraine, wo man sagt, da muss ein Sieg her. Dass dann einfach der Druck zu hoch ist. Gegen die Deutschen muss kein Sieg her. Da ist so eine Überraschung. Da fällt es einem ein bisschen leichter. Und das, mein Dunkel gestern, auch die Spielweise war ein bisschen anders gewesen. Man hat wirklich gesehen, die haben sich etwas getraut. Die sind nicht zurückhaltend gewesen. Da ist man mit Esprit und Enthusiasmus in die Angriffe hinein. Was man in Spielen wie zum Beispiel das berühmte Achtelfinalspiel gegen Schweden total vermisst hat. Wenn man so auftreten wäre wie gegen die Deutschen gestern, ich glaube, dann hätte man den Match klar gewonnen. Das ist ein bisschen das, was mir fehlt. Denn gegen einen Favoriten so zu spielen in einer Nations League-Partie ist natürlich einfacher als bei einer WM im Achtelfinale.
Was jetzt kommt aber, man muss irgendwann mal gewinnen, wenn man das nächste Mal in der Nations League wieder gegen Gegner von diesem Kaliber spielen will. Also es geht jetzt gegen Abstieg. Das ist ein neues Gefühl. Das letzte Mal waren wir ganz vorne dabei als Schweiz. Jetzt zwei Matches gegen die Ukraine und Spanien, wo man eigentlich beide gewinnen muss. Lässt sich der Abstieg noch vermeiden?
Ja, ich glaube, unser Kollege Alain Kunz aus dem Fußballressort hat das schon ausgerechnet. Und zwar hinterste und führste, wie man so schön sagt, mit allen möglichen Varianten. Ich weiss jetzt das nicht. Wahrscheinlich muss man einfach zweimal gewinnen. Oder
das hilft sicher.
Dann hat man sicher, es sind zwei Heimspiele, ich glaube, das ist auch möglich. Ich glaube, die Spanier sind auch nicht oder nicht mehr eine Übermannschaft, die unwiderstehlich ist. Die Ukraine haben wir gesehen, gegen Spanien daheim, haben sie zum Teil raffinierte Spielzeuge drauf gehabt. Aber sie sind hinten drinnen eben auch nicht unverwundbar. Darum denke ich mal, man muss hoffen, dass im zweiten Spiel gegen die Ukraine noch etwas geht und um etwas geht, dass man dort noch Möglichkeit hat, mit einem Sieg eben den Liga halt zu arbeiten.
Eigentlich ist es ein sehr, sehr guter Test. Man hat jetzt Druck, also richtig. Bis jetzt hätte man immer können sagen, ja, es ist ja dann am Schluss ist es ein glorifiziertes Testspiel in der Nations League. Wobei ich finde, man merkt tatsächlich einen Unterschied, zum Beispiel zu einem Match wie gegen Kroatien. In der Herangehensweise auf dem Platz irgendwo, es hat eine andere Ausstrahlung, der ganze Anlass. Und selbst wenn man absteigt, ganz ehrlich, vielleicht ist das auch nicht schlecht, nachher können eine Stufe tiefer oder eine halbe Stufe tiefer eben gerade das Spiel gegen schwächere Gegner vielleicht auch noch mal ein bisschen schärfen. Das kommt jetzt dann sowieso, wenn man nämlich die Quali wieder muss spielen. Die WM-Quali, wo ja dann nicht nur eine Mannschaft auf Augenhöhe kommen, sondern die Andorras von dieser Fußballwelt gefühlt, wo man dann auch irgendwie muss bespielen. Also ich glaube, gerade eine Nation wie der Schweiz schadet es gar nicht, wenn man irgendwo pendelt zwischen diesen verschiedenen Stärkeklassen.
Luxemburg könnte auch wieder dabei sein.
Luxemburg, ganz gefährliche Gegner. Ganz gefährliche Gegner.
Haben wir schon mal erlebt, oder?
Ja,
das Luxemburg sehr gefährlich.
Es soll ein aargauisch-österreichischer Nationaltrainer geben, der heute noch Albträume hat vor Luxemburg. Ja, aber du, so hat jeder sein Debakel schon erlebt. Reden wir über die ganz Grossen, oder? Oder hast du noch etwas sagen zum Fußball?
Nein.
Also, es ist ja so. Am Wochenende, French Open Finale, der Rafael Nadal hat sich dafür entschlossen, den Herr Djokovic zu überfahren in 3 Sätzen. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Zieht jetzt mit dem Roger Federer gleich. Beide haben 20 Grand Slam Titel.
Und gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig, der Lewis Hamilton auf dem Nürburgring. Sehr schönes Rennen gewesen. Auf einer sehr schönen alten Strecke, mit dem Schumi gleichgezogen, 91 Sieg. Und wir fragen uns jetzt, wer ist jetzt der Größte?
Das ist eigentlich immer der Muhammad Ali. Es interessiert, es ist völlig wurscht, was die heutzutage machen. Der Größte, was sportliche Leistung, gesellschaftliche Bedeutung, Ausstrahlung, so Transformation von seiner eigenen Sportart betreffend angeht. Also da muss sehr viel passieren, bis einer kommt, der noch grösser ist. Da kannst du auch mit den Pelés und Maradonas von dieser Welt einpacken. Der grösste ever, Muhammad Ali. Ja, keine Diskussion. Jetzt weiss ich nicht, in der Gegenwart.
Er hat es ja selber schon behauptet.
Und zwar er hat es gewusst.
In der Gegenwart schon.
Genau.
Das hat man nicht erst nachher festgestellt, sondern er hat es schon gesagt, wo es so war.
Er hat recht behalten. Und man muss, es war tatsächlich einer, der also für einen Boxer nicht selbstverständlich gegen die Besten geboxt hat im Normalfall, mehr als einmal, sie regelmässig geschlagen hat. Tatsächlich auch ein paar Niederlagen eingefangen, das vorhin extra nochmal nachgeschaut, 5-mal tatsächlich verloren. Das gehört auch dazu, das ist tatsächlich auch okay, einmal eine Niederlage einzufangen.
Vor allem in seinem Fall, der ist noch mit einem Berufsverbot beleitet worden, weil er sich geweigert hat,
im Vietnamkrieg
zu ziehen, weil er gesagt hat, die mehr oder weniger, wie soll ich jetzt dem sagen, dass es politisch korrekt ist?
Es hat ihn noch nie ein Vietcong rassistisch beleidigt.
Genau.
Ist jetzt das korrekt genug?
Es ist natürlich nicht, hat nicht die gleiche Würze, wie er es
ja, das N-Wort ist gefallen dort. Und, wobei es ranken sich tatsächlich Gerüchte, ob er das schon zu dem Zeitpunkt gesagt hat oder ob er sich das erst später angeeignet hat, nachdem man über ihn gesagt hat, der Heigi das gesagt. Es gibt vom Jonathan Eich, hervorragende Ali-Biografie, die ich, es ist ja gleich Weihnachten, wo man sehr gut kann verschenken kann.
Ist noch nicht.
Ja, es geht schneller
als
uns lieb.
Halloween.
Ah, Halloween. Tust du Halloween feiern?
Nein.
Kürbis
schnitzen. Wir machen Fasnacht schon vor, irgendwo nicht teilnehmen dran. Fürchterliche Veranstaltung. Halloween importiert hat in unserer Kultur nichts verloren. Wir wissen gar nicht, was es geht. Wir machen es einfach noch. Wie alles, was irgendwo herkommt. Wie die Fernsehshow Ninja, Swiss Ninja Turtle, oder wie heißen die?
Ninja Warriors.
Ich auch nicht. Nein, das muss man auch nicht schauen, das hat man schon gesehen, weil das schon vor 15 Jahren auf allen Kanälen gelaufen ist, bevor es zu uns kommt. Jetzt haben wir, glaube ich, noch die Höhle der Löwen.
Fantastisch.
Wir machen alles noch.
Wer ist das bei uns? Wer ist bei uns die Höhle der Experte? Der Jürg Marquardt wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht.
Das meine ich im Kopf zu haben irgendwie.
Nichts gegen den Jürg Marquardt.
Ich habe nichts gegen Jürg Marquardt, aber ich gehe davon aus, dass der dort heisse Investment-Tipps bzw. irgendwelche Was tut man, da tut man Geschäftsideen unterstützen oder nicht? Oder man kauft.
Ich glaube, es geht um das. Berühmt worden durch, natürlich durch den Donald Trump, der in der amerikanischen Version mitgemacht hat.
Glaube nicht, oder? Doch. Hat er nicht The Apprentice gemacht?
Weiß es nicht. Aber das Geschäftsmodell.
Das hat er, glaube ich, so geheißen. Die Leute ausbeutet und dann, nein, das ist The Apprentice. Wie hat dieses geheißen?
Das gleiche Geschäftsmodell.
Shark Tank heisst es. Der Mark Cuban, der Besitzer von den Dallas Mavericks, ist dort dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob er immer noch ist. Es sind immer etwa die gleichen Nasen. Eine Zeit lang habe ich das so verregneten Sonntagnachmittag. Ist das auf D-Max oder so? Irgend auf so einem trümmeligen Sender, wo du ja wirklich nur einschaltest, wenn du viel Zeit hast. Wenn du irgendeine Fischer-Dokumentation schauen willst, findest du, habe ich Lust auf eine Fischer-Dokumentation aus Grönland, dann schaust du das, Alaska, Goldsuche in Alaska, egal. Auf jeden Fall habe ich dort gelernt, übrigens, tatsächlich damals, dass die Kopfhörer am Kabel am Aussterben sind. Hat der Mark Cuban einem gesagt, der die grandiose Idee hatte, irgendwie in eine Jacke zu verkaufen mit Loch, wo man das Kopfhörerkabel kann durchziehen kann. Das ist ein Blödsinn, in das investieren wir nicht. Bluetooth ist die Zukunft. Und siehe da, Bluetooth ist die Zukunft gewesen. Haben wir etwas gelernt?
Gut, eigentlich absehbar gewesen, dass irgendwann einmal vom Kabel wegkommt.
Eigentlich sobald schon. Sobald
es Technologie erlaubt. Genau, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind
ein bisschen abgeschweift.
Ja.
Also, gut. Federer, Nadal, Hamilton, Schumi. Hamilton, Schumi haben wir schon andiskutiert, letzte Woche so ein bisschen. Mhm. Ich sage, Schumi halt am Schluss dann gleich immer noch eins grösser und im Tennis weiss ich nicht. Jetzt wird er Nadal dafür gefeiert, dass er 13 Mal Roland Garros gewonnen hat. Das ist eine Leistung, super toll. Bedeutet aber auch, er hat seine anderen Grand Slam-Titel, das sind dann noch was? 7 an der Zahl. Ja, so viele andere hat er dann gar nicht mehr gehabt. Noch also er ist sehr einseitig talentiert.
Aha, das ist jetzt wieder typisch Schweizer Blickwinkel.
Nein, das ist einfach eine realistische
Sicht. Man sucht beim Nadal das Haar in der Suppe. Natürlich. Mir ist es eigentlich völlig gleich. Da kann jeder entscheiden, wenn er will. Es gibt auch nicht den allergrößten, außer natürlich Muhammad Ali. Aber nachher zu diskutieren, wer ist es jetzt von denen oder bei den Football-Quarterbacks, von mir aus kann man sich für einen entscheiden. Jeder hat irgendwie recht und jeder hat irgendwie auch nicht recht. Je nachdem, was er will. Ich sage beim Nadal einfach, für mich ist Paris die Nummer 4 von diesen Grand Slams, weil Sand erstens, zweitens Frankreich. Also, alles andere ist irgendwie besser. Finde ich interessanter. Australien sowieso etwas Besonderes. New York sowieso. Und dann Nummer 1 ist Wimbledon. Also, in dem Sandkasten dort ein bisschen. Ja, ich finde das Tennis auf dem Sand.
Sind wir uns ja gleich einig.
Nicht so wahnsinnig spannend. Das geht auch nicht so schnell. Es ist weniger dynamisch. Es gibt weniger, glaube ich, Netzangriffe. Auch dort. Man wird mehr von der Grundlinie ausspielen.
Man hätte jetzt ein bisschen mehr gehabt, weil die Bau langsamer gewesen. Das hat man das Gefühl gehabt, okay, das wird im Nadal zum Verhängnis womöglich. So kann man sich vertun.
Ja, ich muss sagen, der grösste Tennisspieler für mich ist John McEnroe.
Wieso?
Aber das ist eine rein subjektive Ansicht, weil der meinen Meister unterhalten hat. Er hat auch mal über die Stränge geschlagen und hat sich mit Schiedsrichter angelegt, hat getäubelt und gemacht. Da kann man sagen, das ist unanständig, bla bla bla. Für mich ist es Unterhaltung. Wenn ich Tennis schauen muss, dann muss etwas gehen. Einfach nur das Spiel selber finde ich... Finde ich schon bemühend, wenn man da über längere Zeit muss zuschauen muss. Eines von den ersten Tennis-Matches, die ich gesehen habe, war in Wimbledon zwischen dem Björn Borg und dem John McEnroe, dem Legendärspiel.
Ich finde, danach haben wir einen guten ersten
wahnsinnig zum Eindruck gemacht. Aber ich bin nachher enttäuscht worden, als ich selber angefangen habe, Tennis spielen als kleiner Bub, wo ich auf Sand spielen musste. Ich dachte, das ist gar nicht das Gleiche. Also erstens mal, klar kann man es nicht, aber auf dem Sand rumrutschen, nicht so interessant. Darum, Nadal eher nicht, dann sehe ich eher den Federer weiter vorne, aber ist für mich auch nicht der grösste. Für mich ist John McEnroe mit Abstand der interessanteste, beste Tennisspieler mit der grössten Ausstrahlung. Und außerdem habe ich den während Olympia 2012 direkt vor mir gehabt, wo er nämlich das Dreamteam gespielt hat, hat er für NBC kommentiert und ist etwa 5 Meter unter mir gehockt in einem schwarzen Jeansanzug und das hat mir nochmal Eindruck gemacht.
Der Jeansanzug oder was ist das?
Beides.
Canadian Tuxedo. Nein, das ist ohne... Canadian Tuxedo ist Jeans, Jeanshemli, Jeansjacke.
Ja.
So weit ist es nicht. So weit ist
nein,
nicht
das ist
ja. Ist auch ein New Yorker und nicht Kanadier.
Ist relativ dezent gewesen. Schwarze Jeans, wie gesagt.
Ja.
T-Shirt, weiss, gut ausgesehen. Und wirklich vergnüglicher Typ.
Nein, ich würde sagen, Also wenn wir bei Muhammad Ali anknüpfen wollen, wenn es darum geht, auch irgendwie um Ausstrahlung am Arbeitsplatz, beim Herr Ali auf dem, im Ring, bei den Tennisspielern auf dem Platz, dann müssen wir am Schluss landen wir halt gleich wieder beim Federer, wo natürlich kannst du sagen, du hast Schläge, ich habe den Boris Becker gesehen, der in England irgendwie die Schläge auseinandergenommen hat von Federer, Nadal und irgendwie analysiert hat, wer hat die bessere Vorhand, wer hat die bessere Backhand. Am Schluss ist ja die Frage, wie setzt sich das zusammen, wie sieht das aus? Und beim Roger Federer hat das am Schluss sogar heute noch, in dem mittlerweile für einen Sportler hohen Alter von 39 Jahren, irgendwie eine Anmut tatsächlich. Es sieht einfach aus, es sieht leicht aus, obwohl es das Gegenteil ist davon. Und ich finde, dass gerade wenn man, ja, wenn man nachher anfängt Zahlen vergleichen, ja, dann muss man sagen, es gibt dann eben doch noch ein bisschen mehr. Es gibt irgendwie noch
Nuancen. Ja, das ist die Ausstrahlung. Aber du redest jetzt vom Stil. Mhm. Wenn der Roger Federer spielt Tennis wie ein Fisch im Wasser schwimmt, nämlich völlig ohne
Effort. Also über nie etwas anderes gemacht.
Genau. Das finde ich auch. Sieht geschmeidig aus. Aber die Unterhaltung ist beim Federer natürlich... Die halten sich in engen Grenzen. Also, das
sehe ich nicht so. Weil ja, in jedem Moment drum, alles möglich
drum, ist. Darum sage ich ja, es ist Ansichtssache. Gut, also jeder für sich entscheidet von mir aus.
Im Endeffekt einigen wir
uns. Im Endeffekt lässt sich das eh nicht quantifizieren. In dem Fall, weil alle gleich viel gewonnen haben. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Der Hamilton wird den Schuhmacher noch überholen. Dann Nadal vielleicht der Federer. Und dann beschränken wir uns auf Zahlen.
Weiß ich nicht. Aber eins ist sicher, Muhammad Ali war der Grösste.
Da können wir uns darauf einigen. Und was auch sicher ist, dass an dem Wochenende die Skisaison anfängt, was mich wahnsinnig erstaunt hat, muss ich ehrlich sagen. Das
ist schrecklich
festgestellt. Dass man auf dem Rettenferner, also wir Schweizer sagen dem Gletscher.
Rettenbach-Gletscher.
Immer noch Rettenbach-Ferner, nicht Rettenferner. Rettenbach-Ferner heisst er. In Sölden. Immer noch darf Skifahren um die Zeit.
Es hat noch Eis offensichtlich.
Es hat noch.
Das ist gut. Das nützen wir aus, solange es hat. Und das nützen wir aus. Also gut, die grosse Frage. Danach gibt es
wieder zwei, drei Monate Pause, bis die Weltcup-Saison richtig anfängt, oder?
Ja, nein, nachher im November geht es dann los. Dann gehen die Frauen, vorher ist es noch ein Parallel-Event, dann gehen die Frau auf Levi. Zwei Slaloms austragen in Finnland. Ja, und dann geht es dann so langsam richtig los. Es ist so ein bisschen ein Auftakt, den man jetzt hat, so einen halben Takt, der jetzt da mal gespielt wird. Halb und nachher geht es dann richtig los. Aber was ich jetzt wissen möchte, wenn wir auf die ganze Saison schauen, auf die ganze Skisaison, wer freuen wir uns, wer überrascht uns, wer prägt die Saison, wer überzeugt tatsächlich?
Oh, wie kommst du auf die Idee, dass ich das wissen sollte?
Du bist ein Universalgenie.
Ich schaue bei Skirennen weg.
Das tut mir leid. Dann liest du vielleicht irgendwie zum Beispiel, was unsere Kollegen Marcel W. Perren und Matthias Germann schreiben, die sich das ganze Jahr mit dem Skisport beschäftigen.
Da bin ich ab Feuz.
Da kennst du. Pirmin Zurbriggen hat aufgehört.
Das ist mir
das kann ich sagen. Und damit hat man gemeint, seine Kessel-Skisigen aus dem Weltcup raus. Jetzt gibt es den Cedric Noger. Und das ist offenbar der erste Schweizer seit dem Pirmin, der wieder mit Kessel-Ski Weltcup fährt.
Aha.
Fun Fact am Rand.
Pirmin, lohnt sich das für die paar Monate, die noch fahren?
Und nachher? Ist für immer fertig,
oder was? Nein, irgendwann gibt es keinen Schnee mehr. Aha, die Gletscher werden gesperrt. Man besinnt sich eines Besseren und verzichtet darauf.
Tut man dann wahrscheinlich endgültig komplett künstlich beschneien. Aber ich finde, Kessel können wir jetzt eigentlich ein paar Ski schicken dafür, dass ich die da so schamlos erwähnt habe. Der Feuz fährt noch, ja. Ist ja sehr der Sympathieträger.
Ja.
Kann man sagen. Bewährt. Auf wer ich mich besonders freue, ist der Marco Odermatt. Letzte Saison schon angedeutet, was er kann. Innerschweizer Junge, sehr, ich würde mal sagen, unerschrocken an die ganze Geschichte angegangen. Also das hat mich vor allem beeindruckt. Man hat irgendwie gesehen, dass da etwas kommt. Und dann hat dann einfach geliefert und gemacht und da. Und von dem erwarte ich der Winter schon noch eine Steigerung, schon noch eine mehr. Der ist im richtigen Alter. Der kommt eigentlich jetzt, also der muss jetzt mit, was ist er, irgendwie 23 meinte, müsste jetzt eigentlich, wenn er in Schwung kommt, tatsächlich nur besser und besser werden. Was für uns Schweizer sehr, sehr gute Nachrichten sind. Kompletter Fahrer, Ski, ein super Ski, Abfahrt, ein bisschen Riesenslalom.
Ja gut, das nützt uns wahrscheinlich nicht viel, weil der Herr Schröcksnadel, Chef von den Österreichern, schon gesagt hat, dass man wieder vorne hat, Nase.
Der Herr Schröcksnadel hat auch behauptet, man habe einen Impfstoff gegen Corona Anfangs Winter. Also im Herr Schröcksnadel seine Prophezeiungen machen wir nicht so Sorgen.
Also wenn ist schon Anfangs Winter?
Das kommt ja 21. Dezember.
Ja.
Aber es wird sich ankündigen. Ich glaube, es gibt keinen Experten weltweit, der sagt, am 21. Dezember haben wir einen Impfstoff. Man redet von nächstem Frühling, oder?
Ja gut, vielleicht weiss der mehr als du.
Ich hoffe es, ehrlich gesagt, ja. Aber bis dann schmunzle ich darüber, bis das bestätigt ist.
Ja.
Ja, finde ich.
Also glauben wir dem nicht, dass die Österreicher das Jahr zurückschlägt.
Ja, sie werden es probieren.
Bist du überzeugt davon, dass sie es probieren wollen? Das klingt jetzt so
jetzt wie lehne ich mich aus dem Fenster.
Die Basler Fußballer, die einmal in der Champions League gesagt haben, den Match wollen wir gewinnen. Mhm. Und wir sind alle wahnsinnig überrascht gewesen, dass sie das gesagt haben.
Ja.
Also ich nehme auch an, dass die Österreicher vorhin wieder dort herzukommen, wo sie vorher gewesen sind. Das ist so ein bisschen, liegt so ein bisschen im Charakter
des Sports, sagen, ja,
dass man gewinnen will.
Ja.
Ohne, dass man das explizit muss ansprechen in der Regel. Und wenn man es muss betonen, dann ist einem vielleicht langweilig oder man weiß nicht genau, um was es geht.
Die oder man ist gefragt worden.
Ja.
Was weiter eigentlich also, gewinnen?
Ja, doch. Nein, diese Frage habe ich jetzt eigentlich noch nie gehört. Ehrlich gesagt, wenn der gewinnen, das wäre...
Man geht da nicht zum Gewinnen, wenn man irgendetwas
fragt. Wäre nicht der Vorteil von dem, der fragt, wenn er das fragen würde.
Weiter gewinnen? Ja, eigentlich müsste man das mal fragen.
Wenn der gewinnen.
Nicht, ja. Geht er zum Gewinnen? Oder was ist das Ziel? Man geht da nicht gewinnen. Ich glaube schon. Doch, das hört man dann so.
Es werden genug blöde Fragen gestellt, die dann noch blödere Antworten ergeben. Eben, wie zum Beispiel nach dem Hockey-Match hört man das viel. Sind ihr zufrieden? Dann kommt es darauf an, hat man gewonnen oder nicht. Wenn man gewonnen hat, ist man tatsächlich zufrieden. Und wenn man nicht gewonnen hat, ist man eher weniger zufrieden.
Gut,
ganz lustig sind die, die ein paar Goal schiessen und dann gefragt werden, wie sie sich fühlen. Und dann kommt die überraschende Antwort, natürlich gut fühle mich, nachdem ich einen Hattrick gemacht habe. Und dann kommt es darauf an, ob die Mannschaft auch noch gewonnen hat oder nicht. Und wenn die Mannschaft gewonnen hat, dann sagt er, schön pflichtbewusst, aber natürlich freut es mich noch mehr, dass wir auch noch gewonnen haben. Und wenn sie nicht gewonnen haben, sagt er, aber noch mehr hätte ich mich gefreut, wenn wir auch noch gewonnen hätten. Also es ist ein bisschen eine Veralberung auch vom Zuseher und vom Zuhörer dann mittlerweile. Weil mittlerweile wird einfach nicht mehr viel gesagt und die Fragen sind ja nicht mehr so raffiniert, wie sie früher mal gewesen sind. Also am armen Sportler bleibt fast nichts anderes übrig, als sich mit irgendwelchen Phrasen aus der Patsche zu helfen. Dann.
Ja, nein, er hat ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, irgendetwas zu sagen.
Auf eine Frage wie, sind sie zufrieden, dass sie gewonnen haben?
Ja, da könnte man zum Beispiel sagen, mit dem bin ich schon zufrieden, aber, und dann können zum Beispiel etwas zu der aktuelle Lage im Mittleren Osten sagen oder irgendwie so etwas. Also das, wieso eigentlich nicht? Aber die ja, Frage, sind
sie, vollkommen überfordern.
Höchstwahrscheinlich. Die Frage, sind sie zufrieden, dass sie gewonnen haben, weiss nicht, ob die so häufig tatsächlich gestellt wird. Aber doch, eher so,
hört man regelmässig.
Schon, sind sie zufrieden?
Gelegenheit. Die wissen dann vielleicht gar nicht, was ja, tatsächlich gut, passiert ist. Und dann fragt man einfach irgendetwas, statt dass man gar nichts fragt. Weil das wäre mal Novität.
Einfach das Mikrofon herheben.
Statt Reflex einfach gar nicht herstehen. Weil das ist ja, wenn du mal schaust, all die Spiele, die es gibt, es wird nach jedem Spiel wird irgendjemand befragt.
Mhm.
Obwohl es vielleicht Spiele gibt, wo man gar nichts fragen muss, weil es auch gar keine Antworten gibt.
Gute Einwand.
Dann könnte man sagen, heute gehen wir mal nicht ein Interview machen, weil es lohnt sich nicht. Und wenn etwas passiert, das ist jetzt lustig, wenn tatsächlich etwas passiert, dann kommen die Leute, könnten eine Antwort liefern, die kommen dann gar nicht. Das finde ich auch noch recht lustig.
Was, sie kommen nicht?
Die stehen dann nicht zur Verfügung. Aha. Wenn man die dann eben schützen will, wenn man weiss, die zum Interview gehen, die sagen eh nichts. Und wenn es etwas zu sagen gibt, dann schützen sie vor sich selber, dass sie nicht irgendein Seich erzählen.
Das ist natürlich Buschliga,
wenn wir ehrlich sind. Gut, also. Du musst nicht weiter suchen. Also die National League ist in dem Fall auch Buschliga.
Ja, sage ich.
Weil Freiburg zum Beispiel, die bestimmen ja schon vor dem Spiel, wer nach dem Spiel
darf
antworten.
Ich weiss, ja, für unsere Freunde von MySports darf ich ja manchmal arbeiten. Und hat dort, ich glaube, der letzte Match von Freiburg in der Quali Geisterspiel, wo das Maskottli übrigens irgendwie 10 Minuten lang im leeren Stadion auf dem Eis rumgefahren ist und trummelt hat. Völlig sinnlos. Hat niemand gegeben, um zu betrummeln. Aber das nur am Rand. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen dann nach dem Match mit jemandem schwätzen, wo etwas sagt zum dann feststehenden Playoff-Gegner. Da hat man noch daran geglaubt, dass man Playoff spielen kann. Und dann war ein bisschen die Frage gewesen, ja, wer könnte sein? Es müsste ein deutschsprachiger Spieler sein, damit man das nicht übersetzen muss. Und so. Ich gesagt, ja, der Berra wäre gut, oder? Und dann hat man einem wirklich verständnislos angegangen und gesagt, Bera, keine Chance. Unmöglich. Können wir nicht liefern. Gar nicht. Dann kannst du... Und
eine Begründung haben sie auch mitgeliefert?
Nein, der hat heute nicht.
Das
macht man in Freiburg meine, sehr gerne.
Die bestimmen schon vorher. Die absurde Situation entstanden, wo der Brodin, glaube ich, 3 Goal geschossen hat in einem Match. Und der hat aber nicht davon Rede und Antwort stehen. Gut, im Nachhinein muss man sagen, was hätte er auch sollen sagen.
Ja,
eben,
gesagt,
ich bin froh, habe ich drei Goal geschossen. Und stattdessen hat der Stahlberg müssen vor dem Mikrofon stehen, wo sie zwei Monate kein Goal mehr geschossen hat.
Ja, Armin war.
Und dann hat der müssen erklären, wieso sie zwei Monate kein Goal mehr geschossen hat. Und wer kann das schon erklären? Wahrscheinlich hätte er einfach können sagen, weil ich das Goal nicht getroffen habe. Was der Konsument schlussendlich auch nicht weiterführt. Also, meistens ein Blödsinn.
Absolut.
Wie sind wir jetzt auf das gekommen?
Das weiss niemand mehr. Ich bin ja dafür, dass man eigentlich auf diesem Level, ich weiss nicht, unlängst ist in der NZZ das Interview erschienen, im Feuilleton, zwischen einem NZZ-Journalist und dem Ringier-Publizist Frank A. Meyer, wo der NZZ-Journalist sich überschlagen hat darin, zu zeigen, wie intelligent er ist, wenn er Fragen gestellt hat. So latinische Ausdrücke eingefügt. Ich finde, das müsste man mehr haben im Schweizer Sportjournalismus. Dass einer sagt, so, Herr Odermatt, Skistar, Ad Fontes, jetzt legen wir los. Und dann weiss der jetzt, kann ich mal endlich sagen, wie ich das sehe mit dem Klimawandel und der Rolle des Kapitalismus im 21. Jahrhundert.
Also.
Komm, wir reden über Schulte.
Journalist, der Hybris, meinst
du? Ja.
Genau.
Mehr davon.
Treffen wir genug. Dann lese ich lieber ein Interview im Spiegel mit dem amerikanischen Autor Richard Ford, der über Amerika und Politik erzählt, wo sogar mir verständlich ist, nachher nämlich in einfachsten Worten, so wie er auch schreibt.
Das macht die Angelsachs meistens besser als
der genau. Intellektuell bei uns. Lieber beim Schutten, wie gesagt, der FC Basel. Einst Nachwuchsstrategie.
Ausgerufen.
Plötzlich
Kasami
dort und der Klose.
Ja. Und jetzt müssen wir uns irgendwie einen Reim drauf machen.
Jetzt machen wir uns den Reim und der sieht überall genau gleich aus. Schlussendlich, man ruft eine Nachwuchsstrategie aus und nachher fehlen die Resultate. Und dann sagt irgendeiner, jetzt müssen wir aber ein bisschen Erfahrung haben, dass wir die Nachwuchsleute auch sinnstiftend können betreuen können und die können weiterentwickeln. Das ist ganz einfach passiert, überall sportartenübergreifend. Wenn es mit der Nachwuchsstrategie nicht klappt, dann verliert man sofort Nerven und greift zu dem aller Heilmittel, sagt man, dann brauchen wir wieder ein bisschen Erfahrung. Dabei müssen wir einfach nur mehr Geduld haben und ein bisschen warten.
Vielleicht. Oder vielleicht vertraut man auch nicht darauf, dass die eigenen Jungen gut genug sind.
Gut, das kann man am besten selber einschätzen, weil man die am besten kennt. Alle, die zuschauen, müssen sich auf Schätzwerb verlassen, auf das, was sie sehen. In der Regel wissen die Mannschaften sehr gut, was die können. Natürlich kann man nicht alles vorhersagen, wie sich dann die Jungen im Profibusiness entwickeln. Natürlich nicht. Da ist ein gewisses Risiko damit verbunden. Aber wenn man mal auf den Nachwuchs setzt, muss man dem eben auch das Vertrauen erteilen und dann halt ein bisschen Geduld haben. Wenn man das nicht will, dann muss man gar nicht mit dem anfangen. Aber irgendwann, so früh, wieder die Reissleine zu ziehen, finde ich, da fehlt ein bisschen die Orientierung und die Stilsicherheit.
Absolut. Ich glaube, da sind wir uns einig. Am Schluss ist also was mir auffällt, zum einen das Alter von diesen Spielern, Tim Klose noch mal ein bisschen älter als der Kasami, sind beides sicher Verstärkungen. Also Kasami in Top-Verfassung ist einer der Top-Spieler in der Super League. Das ist völlig klar. Der kann auch den Unterschied ausmachen tatsächlich. Das ist ein bisschen das, was man beim FCB ja, vielleicht auch vermisst hat. Noch in der Offensive das ein oder andere Überraschungsmoment mehr. Gleichzeitig hat man immer von Sparen geredet. Jetzt hat mir der Herr Kasami kein Fax geschickt, wo sein Vertrag abgebildet war. Aber ja, völlig gratis, da machen wir uns nichts vor. Wird er kaum spielen, dann wird er einen vernünftigen Vertrag haben. Tim Klose ebenso, obwohl man dort noch mehr davon ausgehen kann, dass er auf Geld verzichtet. Er hat in Norwich immerhin seinen Vertrag aufgelöst, verzichtet auf Geld, um wieder für seinen Heimatclub zu spielen. Also das wird, könnte ich mir vorstellen, in der nächsten Woche für Bernhard Burgener, der ja am Schluss die ganzen Verträge abnickt, nicht weniger ja, turbulent, wenn es jetzt dann irgendwann in Richtung Generalversammlung geht, die im November stattfindet. Er hat ja das Gefühl, wenn man den Meistertitel bringt, sind alle wieder zufrieden. Bleiben dabei, das ist meiner Meinung nach eine Fehleinschätzung. So einfach funktioniert die Fußballstadt Basel nicht. Und wenn man dann nachher gleichzeitig noch sagt, man hat ja die Jugendstrategie immer schon angekündigt und auf eigene Leute setzen und die Leute haben das irgendwie nicht verstanden oder sind nicht bereit, das mitzutragen. Man macht ja nur das, was man gesagt hat und jetzt macht man irgendwie ja, nehmen wir durch das Gegenteil davon.
Ja, das ist ein Druck.
Also das wird sehr spannend.
Das ist wie bei der Formel 1-Test, wenn das Vorstand seitenfahrend, jetzt müssen Resultate her, zum Basis beruhigen. In dem Fall, in der Formel 1 ist es meistens der Vorstand, weil es keine Zuschauer rum hat. Es geht um das Gleiche, der Effekt ist der gleiche. Man verlässt die Strategie, sobald man Gegenwehr spürt. Und Schlussendlich kann man sich natürlich fragen, ist die Strategie die richtige von Anfang an, ist es nicht gewesen? Wenn du irgendwann eine Strategie nach wenigen Wochen oder Monaten aufgibst, dann musst du entweder sagen, es war die falsche Strategie gewesen, oder man hat Nerven verloren. Dann stehst du dazu, wir brauchen jetzt Resultat, weil es eben auf eine GV zugeht, weil die Leute unzufrieden sind. Aber mit dem ist das Problem nicht beseitigt.
Nein.
Es wird dann kaschiert, im besten Fall, wenn die Resultate wieder einigermaßen stimmen. Nur, wie du sagst, wenn Fußballstadt Basel nicht so tickt, dass sie sich einfach mit ein paar Siegen zufriedenstellt nachher, sondern das Problem im Kern drin sieht, dann nützt das überhaupt nichts. Im Gegenteil, dann wäre er besser gefahren, wenn er weiterhin auf den Nachwuchs gesetzt hätte, dann halt die vielleicht Durststrecke geschluckt hätte und gesagt hätte, das ist unsere Strategie, da bleiben wir dabei. Dann hat er wenigstens einen Charakter gezeigt und bewiesen, dass er an die Strategie glaubt. So zeigt er ja, wenn uns geirrt.
Scheint so.
Ja.
Und hat vorher noch einen Trainer gehabt, der explizit im Ciriacos Forza explizit dafür bekannt ist, eigentlich, um mit Jungen zu arbeiten, Junge stark machen. Jetzt muss er sich mit zwei mindestens arrivierten Spielern auseinandersetzen, die wahrscheinlich auch ihre Vorstellungen haben, wie das am besten ausgesehen hat. Es gibt schon den einen oder anderen starken Charakter sonst in dieser Mannschaft. Also für den Ciriacos Forza ist die Aufgabe sicher auch nicht einfacher geworden.
Ich denke es auch. Es ist aber grundsätzlich auch das Problem vom Schweizer Sport, dass man die Jungen viel zu lange als Junge anschaut. Man hat Effekte am Hockey zum Beispiel, während 18-, 19-Jährige in Finnland, Schweden, das wäre ein Paradebeispiel im Hockey, gibt vielleicht die Bundesliga am Fußball, in dem Alter schon als ausgewachsene Profis angeschaut werden, heisst es bei uns immer, die sind noch nicht so weit, oder? Erstens weiss man das nicht, bis man es nicht ausprobiert hat. Und zweitens stimmt es einfach tatsächlich nicht, weil die Jungen sind fähig, in dem Alter wahnsinnige Schritte in sehr kurzer Zeit zu machen. Man ist sich einfach in der Schweiz nicht gewöhnt, das zu tun. Und darum heisst es dann immer, die sind noch nicht so weit. Aber ich glaube, auf den Nachwuchs zu vertrauen, natürlich braucht es ein paar Routiniers, die die auch führen können. Man lässt ja nicht nur 18-Jährige laufen, sondern man baut den Nachwuchs sinnstiftend ein, mit einer guten Balance in der Mannschaft, und dann kann es auch funktionieren. Aber es braucht Geduld und man muss dann auch Vertrauen geben. Denke ich.
Gut. Vertrauen. Tue ich darauf, dass genau. Uns jetzt auch wieder etwas Schlaues einfällt beim letzten Thema, wo wir ein bisschen ausführlicher besprechen. Es geht um Eishockey und es geht um Corona. Covid-19 tut das Schweizer Eishockey heimsuchen. Fribourg-Gottéron am Mittwoch bekannt worden, 4 Corona-Fälle. HC Lugano eine, die ersten Spiele, die jetzt verschoben werden. Wir gehen jetzt nicht im Detail darauf ein, weil bis der Podcast rauskommt, womöglich alles schon wieder völlig anders ist. Panik?
Nein.
Sondern?
Ja gut, das war ja zu erwarten gewesen. Man hat dementsprechend die Pläne aufgestellt. Man hat Szenarien vorzeichnet, was zu geschehen hat, wenn der Fall eintrifft. Und ich glaube, wirklich überrascht ist man nicht, wenn man 2800 Fälle hat. Wenn man jetzt heute Stand Dienstag mitteilt kriegt vom BAG, dann ist es logisch, dass die Hockeyspieler, die sich ja nicht in einer Blase befinden, eben auch verwünscht werden können. Man darf nicht vergessen, eben, so Sportgarderoben bilden meistens einen Querschnitt durch die Gesellschaft ab. Das hat dort drinnen auch Verschwörungstheoretiker. Es hat Leute, die das Gefühl haben, die Erde sei geschieben. Es hat Leute, die das Gefühl haben, das Virus sei von irgendeinem östlichen Geheimdienst erfunden worden. Also lauter ganz komische Sachen. Lauter vernünftige Leute hat es nicht, aber viel vernünftige Leute nur. Was die in der Freizeit machen, wissen auch nicht alle. Also man kann denen den Ratschlag erteilen, eben nicht öfters in der Diskothek rumzuhängen oder wie man dem heutzutage sagt, Clubs oder sich halt ein bisschen im sozialen Bereich zurückzuhalten.
Ganz lokal.
Ja, vielleicht. Aber ob das denn alle machen, weiß man nicht. Es gibt Mannschaften, die sehr strenge Vorschriften haben und die versuchen aber auf humane Art und Weise am Mann zu bringen, dass die Spieler das eben auch kapieren und andere machen weniger. Nur, man muss sich auf den Einzelnen verlassen können und den Leuten vertrauen, auf die Vernunft der Leute setzen, das ist eigentlich nie eine gute Idee.
Es wird, ich glaube, es ist ein Vorgeschmack einfach auf das, was jetzt kommt die nächsten Monate. Ja. Es werden nicht die ersten, was sind die ersten Verschiebungen? Nein, es ist nicht, im Göpp haben wir auch schon Hockey-Match verschoben. Es sind garantiert aber nicht die letzten Match-Verschiebungen. Ich glaube, am Schluss heisst es, flexibel bleiben und gescheit bleiben. Kein Seich machen und irgendwie die Saison hinbekommen. Ich bin sehr gespannt.
Ich weiß nicht, ob es jedem Spieler bewusst ist, dass er an dem Arsch sagt, wo er drauf sitzt.
Also jetzt muss es ihm bewusst sein.
Ja, weil wenn die Saison abgesagt wird, die Clubs werden keine Saison mit Geisterspiel durchziehen, da bin ich überzeugt, weil das kostet nur und bringt keine Einnahmen. Außer man vertraut auf Fernseheinnahmen allein, aber das reicht wahrscheinlich auch nicht. Dort sehe ich nur Probleme auf die Mannschaften zukommen und auf die Liga. Also müssen sich die Spieler wahnsinnig Mühe geben.
Sollte sie.
So unbedingt.
Mühe geben wir uns auch da Woche für Woche. Drum, bevor wir zum Endspurt jetzt dann gerade kommen, den Hinweis, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, wo auch immer sonst. Und mehr davon gibt es jetzt gerade im Endspurt.
Genau.
Endspurt.
Es ist so, in Spanien wird Handball gespielt, und zwar mit Masken zwischen Ademar León und Balonmano Sinfín. Hat Spieler müssen Maske tragen und ich gestutzt.
Ja, ich auch. Also das können auch Politiker entscheiden, so etwas, wo offensichtlich noch nie irgendwo auf einem Sportplatz gestanden sind und sich anstrengen haben müssen, zumal sicher nicht als Profi. Also das ist fertiger Blödsinn. Dann kann man es sicher vorher absagen. Talin Daniot ist schon wieder kaputt.
Ja, schon wieder verletzt. Unser Kollege Matthias Germann hat das gestern Nachmittag gemeldet. Als erstes vermutlich wieder das Kreuzband gerissen. Fünfte schwere Verletzung in 4 Jahren habe ich gelesen. Karriereende? Nein, hoffentlich nicht. Aber es sieht
bitter,
sehr, sehr bitter aus. Und das Gute ist, sie ist erst 22. Das heisst, sie hat Zeit zum Zurückkommen. Jetzt muss sie sich die tatsächlich nehmen. Der EV Zug.
Da haben wir darüber diskutiert, wild
25 1 gegen Rarond gewonnen im Göpp. Es soll Leute haben, die gesagt haben, nachher ein Hockey-Karma-Schlönge dazu. Ja. Da hat man am Wochenende wieder zweimal gewonnen.
Man hat gesehen, dass das genau der richtige Weg war, nämlich auch so das Göpp-Spiel ernst zu nehmen und wirklich Goal zu schiessen, wenn es vor einem liegt. Gibt keinen anderen Weg, sich zurückzuhalten. Das bringt meistens nichts. Am nächsten Wochenende boxt unser Lieblingsmann, der Herr Lomachenko, und zwar gegen
Teofimo López, Amerikaner, lateinamerikanischer Herkunft, wie der Name schon verratet. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Wie grossartig, Lomachenko, immer dritte Säule von Lomachenko, wenn der nicht gewinnt. Hat irgendeiner im Kampfrichter vermutlich gesagt, er soll jetzt hier ein krummes Ding drehen. Apropos Verschwörungstheorie und Aluhüt. Nein, aber der spektakulärste Boxer von unseren Tagen wieder im Ring, das ist die beste Nachricht von der Woche. Dann, apropos gute Nachricht, der FC St. Gallen spielt wieder am Sonntag, spielt gegen Luzern. Und die grosse Frage ist, nachdem man 3x 1-0 gewonnen hat in diesen 3 Matchen, die in der Super League bis jetzt gegeben hat, wie geht die Serie weiter?
Sie geht weiter mit einem 1-0.
Für?
St. Gallen in Luzern.
Okay, gut.
Wir haben unser Glücksbett-Team dabei, oder?
Ja, absolut. Also ich gehe davon aus. Ich habe das Medical Bulletin noch nicht gecheckt. Vielleicht tut es noch einmal weh beim Bett-Team. Keine Ahnung, vielleicht kratzt es oder drückt es oder irgendwie so. Das wissen wir nicht. Aber ich glaube ja, jetzt kommen St. Gauer ist richtig in Fahrt. Jetzt hat man im Stil von einer Spitzenmannschaft 3x 1-0 gewonnen. Wenn die Nazi-Pause können nützen, 2-1. Super Sache.
Gut.
Danke fürs Zuhören. Wir müssen.
Lösen wir auf nächste Woche. Bis dann.
Adieu.